Bevor ich mit der Predigt beginne, möchte ich gern beten. Ja, Herr Jesus, ich möchte von ganzem Herzen danken für diesen wunderschönen neuen Tag, den du uns schenkst. Ich möchte danken, Herr, dass wir Josiah Caleb, Herr, dass wir ihn einsegnen durften, Herr. Ich möchte danken, Herr, für die Fülle, die du schenkst. Ich möchte danken, Herr, dass du so gut zu uns bist, Herr. Herr, und ich würde mir bitten, Herr, dass du einfach wirkst durch mich, Herr, dass du mir deine Worte in den Mund legst, Herr, und ich bitte auch, dass du unsere Herzen ganz weit öffnest, Herr, dass dein Wort in unsere Herzen fällt und dort Frucht bringt. Und ja, du uns berührst, du uns begegnest. Und ich danke dir, dass du mit uns bist und uns liebst und dass du gute Gedanken über uns hast. Amen. Ja, heute ist ein Festtag. Eine Kindersegnung ist was ganz Besonderes. Und was kann es Besseres geben, als ein Kind von den ersten Tagen, Wochen Gottes wundervoller Fürsorge anzubefehlen? Ganz sicher gar nichts. Wie wir schon gehört haben, hat Josia eine unglaublich schöne Namensbedeutung. Es gibt sogar ein paar mehr Bedeutungen. Ich habe auch nochmal nachgeschlagen. Und Josia heißt auch, möge Gott geben. Seinen überreichen Segen will ich dazu anfügen. Aber was heißt Segen überhaupt? Im Hebräischen versteht man unter Segen ein erlösendes Handeln Gottes oder auch ein erlösendes Wort Gottes. Es ist ein Geschenk Gottes an uns Menschen. Segen ist wie wohlwollender Sonnenschein. Heute leider nicht so viel davon. Und dieser Sonnenschein, der ist es, der Wachstum der Bäume anregt und die Früchte reifen lässt. Ohne Sonne gibt es keine großen Bäume, geschweige denn Früchte. Wir sind auf die Sonne genauso angewiesen wie auf den Segen Gottes. Nicht umsonst lautet ein altdeutsches Sprichwort, an Gottes Segen ist alles gelegen. Das griechische Wort für segnen bedeutet wörtlich übersetzt gut reden. Dieses Verb fokussiert vor allem die dankbare Reaktion des Menschen auf Gottes Segen. Denn es wird auch mit Loben, Preisen und Rühmen übersetzt. Und das ist eigentlich die natürliche Reaktion auf ein Geschenk. Wenn ein Mann seine Frau einen Gutschein für so ein gemeinsames Wellness-Wochenende schenkt, wenn er sie damit überrascht, oder eine Frau ihrem Ehemann das lang ersehnte 7.1 Bose Soundsystem schenkt, was glaubt ihr, was da die Reaktionen sein werden? Vor Begeisterung leuchtende Augen, bei Frauen vielleicht ein schrilles Kreischen, bei den Männern ein testosterongeladenes Gröhlen. Ich mach's nicht vor. Grenzenlose Euphorie. Und natürlich große Dankbarkeit. Manchmal so groß, dass es gefühlt einen ganzen Monat verschiedene Bratenvariationen zu Mittag gibt. Oder der Ehemann nach Jahren endlich mal das Bügeleisen entdeckt. Okay, ich stelle mir das so als lediger Mann vor. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht ist die Realität noch ein wenig anders, aber so ähnlich vielleicht. Aber trotzdem sucht tiefe Dankbarkeit immer eine Ausdrucksform. Man will schließlich davon erzählen und andere an diesem Wow-Erlebnis teilhaben lassen. Und während man von diesem Segen erzählt, ermutigt man den anderen und wird so für ihn zum Segen. Ein großartiges Beispiel dafür ist der berühmte König David. Es sind vielleicht nicht alle so bibelfest. Auf der israelischen Flagge, dieser Stern, den nennt man bewusst rückführend auf ihn, David-Stern. Er hat den überreichen Segen Gottes auf mächtige Weise erlebt. Von seinen 7 Brüdern war er der Jüngste, der Kleinste. Gerade gut genug, um auf die Schafe des Vaters aufzupassen, um die zu hüten.
Und obwohl er nicht adliger Abstammung war, noch dazu ungelehrt, macht ihn Gott infolge einer verrückten Geschichte zum König über ganz Israel. Und genau dieser David schaut von dieser Vergangenheit sehend sehr zuversichtlich auf die Zukunft. Er hat Gottes Wohlwollen, Fürsorge und Treue in den zurückliegenden Jahren erlebt. Und er hat diese Segnung auch für die Zukunft zu erwarten. Er erwartet sie ganz erwartungsvoll, ganz aufgeregt. Spannend ist dabei, dass der König David in einem Psalm, also einem Lobgesang, diesen Psalm, Lobgesang, nicht aus der Sicht eines Königs schreibt, sondern aus der Sicht eines Schafs. Ja, und ich meine, wer könnte das besser tun als er? Er kann das auf eine einmalige Weise, da er so viele Jahre ein Schafhirte war. Ein Junge, der auf die Schafe aufgepasst hat. Und jetzt lasst uns mal zusammen Psalm 23 miteinander lesen und dann gemeinsam durchgehen. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wege und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Dieser Psalm ist sehr ermutigend, voller Zuversicht. Und wenn ich ihn so ansehe, ist er ein Rühmen über Gottes großartige Fürsorge, seinem Segen. David nimmt diese wundervollen Segnungen für sich selbst in Anspruch. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Gott ist der Hirte Davids und deswegen fehlt es ihm an nichts. Gott, der allmächtige Hirte, sorgt schließlich dafür. Vers 2, er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stellt sicher, dass David an Speise, Wasser und ganz sicher auch an geistlicher Nahrung Genüge hat. Er schenkt ihm den Frieden, die Geborgenheit und die Ruhe, nach der sich David sehnt. Sehnst du dich auch manchmal nach Friede und Geborgenheit inmitten der Stürme deines Alltags? Gott will es dir gerne schenken und dein Versorger sein. Aber er ist auch Davids Navigator. Er kennt die erholsamen Weidegründe und Bäche und führt ihn dorthin. Das macht Vers 3 nochmal zusätzlich deutlich. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Er leitet ihn auf richtigen Wegen. Sei es bei Lebensentscheidungen oder bei alltäglichen oder bei ethischen Entscheidungen. Dafür steht er sogar mit seinem großartigen Namen ein. Wir wissen alle, wie wertvoll es ist, Klarheit über seine Entscheidungen zu haben. Es gibt nichts Schlimmeres, als nachts im Bett zu liegen und sich ständig zu fragen, ob man hier und da die richtige Entscheidung getroffen hat. Es ist so beunruhigend, es lässt einen nicht schlafen, es sorgt für Kopfzerbrechen. Aber David weiß, dass Gott ihm gerne bei seinen Entscheidungen hilft und er Antworten auf seine Fragen hat. Von Gott wird er ermutigt und gestärkt, gerade wenn er ausgelaugt ist. Vers 4. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo mich Todesschatten umgeben, oh, das klingt mega finster, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. An diesem Bibelvers wird deutlich, dass man auch an Gottes Seite durch schwierige und harte Zeiten gehen kann. Genauso wie du berichtet hast, Klaus. Und auch da erlebt man einfach die Nähe und Gegenwart Gottes auf eine ganz besondere Weise. Manchmal erscheinen diese Zeiten sogar gefährlich und unheilvoll. Aber David weiß, dass er Gefahr und Unglück an der Seite Gottes nicht zu fürchten braucht. Er, der mit der Hilfe Gottes, ja schon als kleiner Junge, das ist echt spannend, also man liest das schnell einfach drüber hinweg, aber noch bevor er diesen riesen Goliath in diesem 1:1-Duell ja, schlägt mit seiner Steinschleuder, erzählt er dem vorherigen König, dass er davor doch tauglich ist. Obwohl er so ein kleinerer Junge ist und obwohl er keine Waffenrüstung hat und obwohl er kein Schwert, keine Lanze, kein Schild hat, aber er hat Gottvertrauen. Er vertraut auf die Kraft Gottes und er erzählt, wie er einem Bären, also einen großen Bären oder auch einen Löwen, beide Male ein Schaf entrissen hatte, dass er es schon eigentlich in seinen Klauen hatte, dass er wegtragen wollte und, keine Ahnung, ich würde wahrscheinlich den nächsten Baum suchen, aber David ist drauf zugegangen. David hat seinen Stecken in die Hand genommen, seine Steinschleuder und hat dieses Schaf verteidigt. Und er war immer in diesem Wissen, Gott ist mit mir, Gott ist bei mir. Das hat ihm Ruhe gegeben, das hat ihn auch so tapfer werden lassen. Und der allmächtige Gott war ihm Stärke. Aber nicht nur Stärke, er ist ihm auch Trost hinsichtlich all dem, was ich ihm noch in den Weg stellen möchte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich mag eigentlich immer nur jede Woche für sich sehen. Und da bin ich schon gut bedient. Also keine Ahnung, ich mag nicht gerne Monate oder gar Jahre voranschauen, weil dann sehe ich all die Herausforderungen und viele Fragezeichen und Dinge, wo ich mir den Kopf zerbrechen kann, die ich sowieso nicht in der Hand habe und auch nicht kontrollieren kann. Und das kann einen sehr unruhig machen, wenn man sich alles auf einmal anschaut. Aber bei David ist es ein bisschen anders. Er weiß, Gott ist an seiner Seite. Er ist sein Trost. Da kann da kommen, was da will. Und das ermutigt mich total. Das ist für mich auch ein großes Beispiel. Einfach Gott an seiner Seite zu wissen und das als ganz starken Trost zu empfinden. Was macht dir im Leben Angst? Oder bereitet dir Sorgen? Hast du Sorgen um den eigenen Arbeitsplatz? Angst um die Gesundheit der Kinder? Oder Sorge bezüglich ihres Schutzes? Die gute Nachricht ist, dass Gott größer ist als all diese Unwägbarkeiten und er dir gerne beistehen möchte. Auch wenn Konzernchefs allzu oft zur Gewinnmaximierung stellen, emotionslos streichen und sich nicht um die Schicksale Einzelner scheren, sieht Gott jeden Einzelnen und vermag auch jedem zu helfen. Wenn du Vater oder Mutter bist, wie zum Beispiel jetzt Danny und Nora, dann hat dir Gott ein wundervolles Baby, ein wundervolles Kind anvertraut. Und du hast die wichtige Aufgabe, das Kind physisch emotional und geistlich zu schützen vor Gefahren. Das klingt nach einer schier unerfüllbaren Aufgabe in einer Welt mit vielen finsteren Tälern und Todesschatten. Ja, sie ist unerfüllbar für dich allein. Aber wie gut, dass es nicht alleine deine Aufgabe ist, dein Kind zu schützen. Gott, der Vater, der alle elterlichen Emotionen bestens kennt, will und kann dir dabei helfen. Aus Zeitgründen überspringen wir Vers 5 und kommen gleich zu Vers 6. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Ja, obwohl er schwierigen Tagen begegnen wird, weiß David als Schaf der Herde Gottes eins ganz gewiss, alle Tage meines Lebens, selbst die herausforderndsten, werden voll der Güte und des Wohlwollens Gottes sein. Gott, der Hirte, ist bei mir, alle Tage meines Lebens. Was brauche ich mehr? Fragt sich David. Kannst du ebenfalls so zuversichtlich sein? Ist Gott auch dein Hirte? Hast du schon entschieden, seiner Herde anzugehören? Wenn du zu seiner Herde gehörst, kennst du seine Stimme und folgst ihm. In Johannes 10, Verse 4 bis 5 spricht Jesus, der Sohn Gottes, von sich selbst als den guten Hirten. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er, also Jesus, vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen. Sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Schaf und Menschen folgen ihrem Hirten nur, wenn sie ihm vertrauen. Und um ihm vertrauen zu können, ist es notwendig, ihn zuerst kennenzulernen. Jesus sagt über sich selbst: Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht. Ja, warum auch? Was hat er zu verlieren? Es sind nicht seine Schafe, nur sein Leben hätte er zu verlieren. Und lässt die Schafe im Stich und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur um seinen Lohn. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Jesus sagt: Ich bin der gute Hirte und ich kenne meine Schafe. Und meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Ich gebe mein Leben für die Schafe her. Mein Leben, alles, was ich bin, mein Leben. Jesus, der Sohn Gottes, kam, bewegt in Liebe, um uns Menschen Leben zu bringen. Denn wir hatten uns von Gott abgewendet, sind unsere eigenen Wege gegangen, weil wir meinten und häufig noch meinen, wir wissen es besser. Ja, dadurch ist der Garten Eden zerstört, weil wir meinten und häufig heute noch meinen, wir können das so gut wie Gott. Es gibt keinen Gott. Wir sind unsere eigenen Götter. Und wo hat uns dies in der Welt hingeführt? zu Stolz, Übermut, Egoismus, Reichtum und Armut, Neid, Kriminalität, Krieg, sogar Völkermord. Selbst in einer so aufgeklärten Gesellschaft. Natürlich ist längst nicht jeder ein Räuber oder Mörder, aber keiner ist von sich aus so gut und rein, um Gott, dem Heiligen, begegnen zu können. So sozial engagiert und gutmütig wir auch sein wollen, es reicht nicht. Es gibt keinen Menschen ohne Fehler und Schuld. So sehr wir uns auch anstrengen, wir können nicht fehler- und schuldlos leben. Aber um mit Gott, dem Gerechten, einmal im Himmel sein zu dürfen, müssten wir genau das. Andernfalls wartet der ewige Tod auf uns. Der Lohn der Schuld ist der Tod, sagt die Bibel. Deswegen hat Gott seinen Sohn Jesus, den guten Hirten, gesandt. Jesus, er kam als Mensch auf diese Erde, weil er die Menschen nicht verloren gehen lassen wollte. Es war ihm eben nicht egal, wie jemand, der nur gegen Bezahlung die Schafe hütet. Anders als ein solcher lässt er die Schafe nicht bei Gefahr zurück. Nein, obwohl er als Sohn Gottes ein schuldloses Leben auf Erden führte, zahlte er voller Barmherzigkeit mit seinem Leben den Schuldpreis für uns. Der gute Hirte gab sein Leben für die Schafe. Musste er es tun? War er dazu gezwungen? Und war das Ende des guten Hirten? Dreimal entschieden nein. Johannes 10, 18a. Niemand nimmt es, hier spricht Jesus von seinem Leben, mein Leben, ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es herzugeben und habe die Macht, es wieder zu empfangen. Also keiner nahm sein Leben von ihm, sondern Jesus gab es freiwillig. Aus tiefster Liebe. Um für uns die Schuld zu bezahlen, die wir nie hätten bezahlen können, und somit die Schafe seiner Herde zu retten. Errettet zu werden bedeutet, wie Jesus nach dem Tod zum ewigen Leben auferweckt zu werden. Jesus ist der Einzige, der Allereinzigste, der die Macht hat, das Leben wieder zu empfangen, sprich wieder aufzuerstehen. Und andere, wieder eine sehr gute Nachricht, zum ewigen Leben zu erwecken. Dazu ist es notwendig, dass wir uns nicht weiter alleine aus eigener Kraft heraus versuchen durchzuschlagen, sondern ein Mitglied seiner Herde werden wollen. Jesus ist der gute Hirte, dem es dann treu nachzufolgen gilt. Jesus ruft alle Menschen, ihm nachzufolgen. Handwerker, Akademiker, Hausfrauen, Kinder, Großeltern, Väter, Mütter, Alkoholsüchtige, Kriminelle und Milliardäre aus allen Nationen. Und seine Schafe hören nicht nur seine Stimme, sondern erkennen sie. Sie geben ihren alten Kurs auf und folgen dem guten Hirten nach. Jesus, der gute Hirte, führt alle, die ihm folgen, zum ewigen Leben. Und wer möchte das nicht? Ewig leben. Wer möchte nicht wissen, es gibt ein Leben nach dem Tod? Wer möchte nicht diese Hoffnung haben und vor allem auch diese Gewissheit? Und noch eine gute Nachricht ist, und er verliert keinen von denen auf dem Weg, die sich ihm anvertrauen. Also das ist der perfekte Hirte. Ja? Also ich habe gestern kleine Doku gesehen über Hirten, Hirtenausbildung irgendwie in den französischen Pyrenäen. Und wenn die da 800 Schafe da die Pässe hochtreiben, da stelle ich mir vor, es ist ziemlich einfach, ein Schaf da zu verlieren, eins aus den Augen zu verlieren. Ich meine, die haben alle Glöckchen, aber und wir haben es nicht. Aber das ist wirklich nicht einfach. Und ja, ich habe schon mal solche Erfahrungen gemacht, da wollten mir nicht mal ein Dutzend Schafe folgen. Also es ist leicht, eigentlich ein paar Schafe zu verlieren. Aber Gott, der vollkommene Hirte, verliert nicht ein Schaf auf dem Weg zum ewigen Leben. Nicht eins, das sich ihm anvertraut. Ist das nicht eine großartige Nachricht? Johannes 10, 27 bis 28. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ich möchte dir Mut machen, dich dem guten und liebevollen Hirten anzuvertrauen. Es gibt nichts Besseres als die Fürsorge des guten Hirten. Diese wollen wir uns und unseren Kindern schon von den ersten Tagen an anbefehlen. Aus diesem Grund haben wir Josia heute ganz bewusst unter den Segen Gottes gestellt. Josia soll von klein auf das Wohlwollen, die Versorgung und den Schutz Gottes erleben. Wir wünschen uns, dass Jesus ihm einen wundervollen Lebensweg ebnet. Und wenn Josia eines Tages versteht, dass der gute Hirte in tiefster Liebe sein Leben auch für ihn dahingegeben hat, wird er, wie wir heute, vor der wichtigsten Entscheidung seines Lebens stehen. Möchte ich mich der Fürsorge des guten Hirten anvertrauen und ihm nachfolgen? Jesus ruft seine Schafe und möchte ihnen seinen überreichen Segen schenken. Er wartet schon sehnsüchtig auf dich. Doch wie bei jedem Geschenk darfst du dich frei entscheiden, ob du es annehmen möchtest oder nicht. Aber wie du dich auch entscheidest, es bleibt dabei. An Gottes Segen ist alles gelegen. Amen.